Ja, die Bibelstunde heute Abend hält uns Christoph Schröter und ich lese dazu aus Lukas 10 die Verse 38 bis 42 zu dem Thema Aufstehen oder Sitzen bleiben. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig, Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für diesen Abend, für diese Bibelstunde, für die Zeit unter deinem Wort, die wir gemeinsam verbringen dürfen. Danke für das Geschenk der Gemeinschaft mit dir, der Gemeinschaft untereinander, für das Geschenk deines Wortes. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Abend zu uns redest, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest, dass wir bereit sind, das so aufzunehmen, dass es uns auch korrigieren und verändern kann. Danke, Jesus, dass du uns kennst und liebst, jeden Einzelnen von uns. Du weißt, wie es uns geht, was uns beschäftigt, was uns umtreibt. Danke für dein Wort, dass wir erwarten dürfen, dass du in eines jeden Situation hineinsprechen kannst. Schenke bitte Christoph Schröter Vollmacht, uns dein Wort zu sagen, so wie du es uns haben willst. Hab Dank dafür. Amen.
Ja, hallo, es funktioniert. Gut. Ja, aufstehen oder sitzen bleiben, so lautet unser Thema heute Abend. Und zunächst mal muss ich alle enttäuschen, die gehofft haben. Entschuldigung, bevor wir starten. Ah ja. Danke dir. Ja, ich muss alle enttäuschen, die gedacht haben, heute Abend gäbe es so eine Art Auffrischungskurs in zwischenmenschlichen Verhaltensformen, so à la Knicke. Darum geht es heute nicht und es geht auch nicht um Liturgie. Also es wird heute nicht die Frage geklärt, ob man im Gottesdienst beim ersten Lobpreislied noch sitzen bleibt oder da auch schon aufstehen darf. Das ist nicht das Thema, sondern mein Auslöser war ein ganz anderer. Und zwar eine Diskussion, die in meinem Hauskreis so alle paar Monate mit ziemlicher Vehemenz zwischen zwei Personen aufflammt und sich um die Frage dreht, ob es besser ist, bei Jesus zu sitzen oder im Dienst zu stehen. Und um dieser Frage nachzugehen, möchte ich mit euch gleich zu Beginn nochmal rein in diese Begebenheit, die sich damals im Haus von Maria und Martha zugetragen hat. Ich weiß ja nicht, wem ihr euch in dieser Geschichte näher fühlt. Ich kann mich in vielem sehr gut mit der Martha identifizieren. Ich gebe zu, ich mag die Martha. Und ich stelle mir vor, was ich an ihrer Stelle gedacht hätte. Was hätte ich zu Jesus gesagt? Jesus, das ist ungerecht. Siehst du nicht, wie ich mich abmühe, während Maria da sitzt und einfach nur chillt? Die Arbeit ist so ungleich verteilt. Sag ihr doch, dass sie aufstehen und mir helfen soll. Immer machen die Gleichen fast alles, während die anderen ihre Ressourcen für sich selbst verschwenden. Sorg doch bitte für Gerechtigkeit und für eine gleichmäßige Verteilung der Aufgaben. Maria hat das gute Teil erwählt. Sie darf bei mir sitzen bleiben. Sie hat die richtigen Prioritäten gesetzt. Das heißt, ich bin im doppelten Sinn die Dumme. Ich mache die ganze Arbeit und gleichzeitig verpasse ich auch noch das Gute. Das finde ich echt sehr hart. Die Arbeit muss schließlich getan werden. Der Laden muss doch laufen. Das System benötigt nun mal Ressourcen. Ich sehe hier einen Haufen hungriger Männer. Wie sollen die denn satt werden, wenn ich mich nicht drum kümmere? Glaub mir, Martha, ich brauche dich nicht. Ich habe ohne dich schon größere Menschenmengen satt bekommen. Aber wenn ich es nicht tue, woher weiß ich dann, dass ich wichtig bin, dass ich dazugehöre? Und woher wissen das dann die anderen? Martha, wenn du deine Gaben und Fähigkeiten in meine Hände legen würdest, so wie damals der Junge seine paar Fische und Brote, und erlauben würdest, dass ich sie heilige, indem ich sie zerbreche, könnte daraus ein viel größerer Segen entstehen und Menschen würden wirklich satt. Die Speisung der 5000, ja, stimmt. Herr, ich traue es mich kaum zu fragen. Aber warum sitzt du eigentlich? Ich weiß, du bist der Herr, aber trotzdem oder gerade deshalb, die Arbeit ging so viel einfacher, wenn du aufstehen und dich selbst drum kümmern würdest. Sieh dir die Not doch an, den ganzen Hunger, das Elend, wie die Welt zugrunde geht, wie selbst deine Gemeinde leidet in vielen Teilen der Welt, aber auch ganz nah in unserem Umfeld. Wie viel Not ist da? Herr, steh doch bitte auf. Martha, du kannst dich darauf verlassen, das werde ich tun, sobald der Vater es bestimmt. Und bis dahin sitze ich auch nicht hier rum und chill. Ich sehe auch nicht nur den Mini-Ausschnitt an Not, so wie du, sondern ich sehe alles. Und es brennt in meinem Herzen. Und ich werde nichts davon vergessen, sondern den ganzen Schaden wieder gut machen. Aber bis dahin werde ich hier sitzen und mit denen reden, die mir zuhören. Denn meine Worte sind Leben, auch für dich. Vermutlich hat Martha das nicht alles gesagt. Es steht zumindest nicht in unserem Text. Insbesondere nicht, dass sie sich an dem sitzenden Jesus gestört hat. Aber den Gedanken, das Thema des sitzenden Herrn und unsere Not damit, das findet sich durchaus in der Bibel und vermutlich auch in unserem Leben. Ich weiß nicht, habt ihr manchmal auch eure Not damit? Deswegen, heute Abend, bevor wir uns die sitzende Maria und die stehende Martha anschauen, möchte ich mit euch zusammen die dritte und entscheidende Person in unserem Text anschauen, nämlich den sitzenden und redenden Herrn. Ich weiß nicht, wie es euch mit ihm geht, wenn er sitzt und redet. Habt ihr vielleicht auch schon mal gebetet, stehe auf, Herr, Gott, erhebe deine Hand, vergiss der Elend nicht, stehe auf, Gott, führe deinen Rechtsstreit, gedenke deiner Verhöhnung durch den Toren den ganzen Tag, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Ich hatte vor einigen Wochen ein Gespräch mit einem Menschen, dessen Herz für Jesus brennt und der trotzdem in wesentlichen Lebensbereichen unter chronischer Mangelernährung leidet. Und er hat mir gesagt, dass er es einfach nicht versteht. Gott ist doch der liebende Vater, der seinem Kind keinen Stein gibt, wenn es um ein Brot bittet. Warum fühlt sie es dann trotzdem so an, als ließe Gott ihn am langen Arm verhungern? Ich gebe zu, ich hatte darauf keine gute Antwort. Und vermutlich haben die meisten von uns solche Erlebnisse, Nöte, Themen, wo wir es uns wünschen würden, dass Gott deutlicher, klarer für uns und unser Umfeld sichtbarer eingreift, dass er seine Herrschaft zeigt und den Hunger in seiner x-fachen Ausprägung stillt. Wenn wir in die Nachrichten schauen und nur so einen Mini-Ausschnitt an täglichen Dramen und Tragödien sehen, diese dämonische Bestialität der Menschen ausgesetzt sind, können wir da anders, als den Herrn zu bitten, aufzustehen, zu kommen und die Sache in die Hand zu nehmen? Aber wir müssen ja nicht mal in die Welt schauen. Es reicht ja der Blick in unser direktes Umfeld, selbst in unserer Gemeinde. Wie viel Not ist da? Lebensumstände, wo es schwerfällt, Gott zu verstehen, wo wir ihn nur fragen können, warum er so handelt, warum er seine Herrschaft nicht zeigt und bei der Gelegenheit seinen Namen groß macht. Und mancher von uns muss wahrscheinlich nicht mal ins Umfeld schauen, sondern hat die Not im eigenen Leben. Und selbst wenn es uns gut geht, werfen wir nur einen kleinen Blick in unsere Seele. Wie sieht's denn da drin aus? Was ist da alles drin? Auch an Sünde, an Verletzungen, an Gedanken, an Mustern, die wir einfach nicht loswerden, unter denen wir und unser Umfeld leiden, die uns scheinbar ausbremsen und die uns vielleicht schon haben resignieren lassen, weil der Kampf dagegen so aussichtslos scheint. Herr, steh doch bitte auf. Wir sehen uns nach deinem Kommen. Danach, dass nicht mehr der Mensch und der Teufel regieren, sondern du allein. Dass der Hunger, dass das Leid, dass das Elend ein Ende haben. Und bis dahin, bis das kommt, worauf wir uns so freuen, da zeigt deine Herrschaft doch bitte zumindest im Kleinen unseres Lebens. Natürlich dürfen wir so beten. Wir sollen sogar so beten. Lasst uns damit nicht aufhören. Aber es bleibt das Geheimnis des Vaters, wann Zeit und Stunde dafür sind, im Großen und im Kleinen. Und deshalb müssen wir die Frage klären, wie wir mit dem sitzenden und redenden Herrn umgehen. Wie gehen wir damit um? Schauen wir in die Bibel. Die Geschichte von Maria und Martha ist längst nicht die einzige, bei der es ums Sitzen und ums Essen und um konkurrierende Prioritäten geht. Ich musste mich beim Vorbereiten sehr hart beschränken. Wir bleiben in den Evangelien. Aber auch da fängt es direkt schon mit dem Thema an. Zu Beginn von Jesu öffentlichem Auftreten bei seiner Versuchung in der Wüste. 40 Tage hatte Jesus gefastet und natürlich hatte er Hunger. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus, für deine unangenehme Situation gibt es eine einfache und schnelle Lösung. Du musst mit diesem ungestillten Hunger doch nicht leben. Was für ein unnötiger Mangel, was für ein vermeidbares Leid. Du kannst es doch ändern, verbessern, es liegt in deiner Hand, oder? Steh doch auf, beende das doch und befriedige dein Bedürfnis, dir zuliebe. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Das heißt, mein Bedürfnis ist viel größer. Die Brotidee des Versuchers dient lediglich der biologischen Existenz, aber zum Leben brauche ich die Worte Gottes. Die sind doch kein optionales Sahnehäubchen, die sind mein Grundnahrungsmittel, die sind meine Quelle, mein Fundament, mein notwendiger Lebensraum. Und deswegen selbstverständlich werde ich dort bleiben, wo ich diese Worte empfange. Der Versucher, der Vater der Lüge, dieser Menschenmörder, will uns Menschen Gottes reduzieren auf unsere biologische Existenz. Und er will, dass wir den neuen inneren Menschen in uns vernachlässigen. Aber der hat auch Hunger, der braucht auch Nahrung, um zu wachsen, um stark zu sein, um gesund zu bleiben. Dieser neue Mensch lebt vom Wort Gottes, er hat Hunger danach, er ist geradezu begierig danach. Damit jetzt kein Missverständnis aufkommt, Jesus hat die Körperlichkeit des Menschen nicht geringschätzend gesehen, sondern er will uns klar machen, dass wir zu falscher Prioritätensetzung neigen. Zur Verdeutlichung schauen wir uns eine andere Geschichte an, nämlich die Speisung der 5000. Jesus saß auf einem Berg, er hat gepredigt, er hat Kranke geheilt, bis ihn seine Jünger darauf aufmerksam gemacht haben, dass Abendessenszeit ist und er die Menschen lieber aus seiner Gegenwart entlassen soll. Jesus sprach zu ihnen, es ist nicht nötig, dass sie fortgehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm, wir haben hier nichts als 5 Brote und 2 Fische. Und er sprach, bringt sie mir her. Und er ließ das Volk sich lagern auf das Gras und nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach's. Und gab die Brote den Jüngern und die Jünger gaben sie dem Volk und sie aßen alle und wurden satt. So gefällt uns Jesus, oder? Also den Menschen damals hat's gefallen. Wie sie reagiert haben, lesen wir bei Johannes. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Dieses Brotwunder zeigt, dass die Bitte im Vaterunser, unser tägliches Brot gib uns heute, absolut okay ist. Jesus will, dass wir so beten, denn unsere Umstände sind ihm ja nicht egal. Im Gegenteil. Die Geschichte zeigt aber auch, wie schnell wir Jesus reduzieren wollen zu unserem Brotkönig und Alltagsverbesserer. Und deshalb folgt direkt auf dieses Wunder eine Predigt von Jesus, die den meisten Zuhörern extrem übel aufgestoßen ist. Wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Das war ein ultrasteiler Absturz im Beliebtheitsbarometer von Jesus. Eben noch knackt er die Highscore, erhält tausende von Likes und hat so viele Follower wie nie zuvor, weil er die richtigen Prioritäten setzt. Er kümmert sich um die Alltagsbedürfnisse der Menschen und stillt ihren Hunger praktisch. Und dann fällt sein Status ins Bodenlose, weil er den Menschen klar macht, was seine Priorität ist und was sein eigentliches Angebot ist, nämlich Brot des Lebens. Fleischgewordenes und damit für uns kleine Menschen verdaubares Gotteswort. Jesus bringt nicht ein bisschen Alltagsverbesserung, er bringt Worte des ewigen Lebens. Er gibt uns nicht etwas, er gibt uns sich. Er bietet sich selbst an und in ihm den Vater. Aber das war für die meisten Menschen deutlich unattraktiver als ein praktisches Helfen in der Leiblichkeit und Sichtbarkeit des Alltags. Diesen Jesus wollen die meisten nicht als ihren König. Den Jesus, der da sitzt und uns Worte für die Ewigkeit schenkt und uns den Vater zeigt, statt aufzustehen und unseren kurzfristigen Hunger wegzumachen. Jesus, was für eine verpasste Chance. Das war die Gelegenheit. Du hättest nach der Speisung der 5000 einfach so weitermachen müssen und du hättest die Mehrheit sicher gehabt. Deine Herrschaft wäre in Windeseile expandiert. Und das wäre doch die Chance gewesen, nicht nur für dich, sondern für vor allem für die Menschen und ihren Hunger in den ganzen seelischen und körperlichen Ausprägungen. Aber das war gar nicht das erste Mal, dass Jesus die Chance hatte, als Herr und König aufzustehen. Wir gehen nochmal zurück zur Versuchungsgeschichte. Wie ging es denn weiter, nachdem Jesus abgelehnt hat, seinen eigenen Hunger auf dem schnellen Weg zu stillen? Der Teufel ging mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Auch hier schon, was für eine Chance. Nicht nur für Jesus, sondern vor allem für die Menschen in diesen Reichen. Jesus, wenn du deinen eigenen Hunger schon nicht stillen willst, dann nutzt die Gelegenheit doch wenigstens, um den globalen Hunger zu stillen. Du kannst so einfach das Zepter ergreifen und für gute Verhältnisse sorgen. Und das weltweit im großen Stil, nicht nur punktuell hier mal ein paar Krankenheilungen und meinetwegen da mal 5000 volle Mägen. Angesichts des globalen Hungers ist das alles ein Tropfen auf dem heißen Stein. Jesus bekommt hier die Chance, mit einem Schlag alle Menschen zu erreichen, die Welt zu verändern, den Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Er muss sich dafür doch keine tausende von Jahren Zeit lassen, um dieses Ziel zu erreichen. Es geht ganz schnell. Er muss nur diese eine kleine Allianz eingehen. Und Jesus sagt zum Versucher: Diese Allianz gehe ich nicht ein. Ich bleibe hier bei dir auf diesem Berg nicht sitzen. Ich knie hier nicht nieder. Denn sein Weg zur Herrschaft führt über einen ganz anderen Berg. Dieser Berg heißt Golgatha. Was für ein ganz gegensätzlicher Berg ist das, den Jesus wählt. Dieser Berg, auf dem das Kreuz steht, an dem er hängt, nachdem er sich in die Hände seiner Feinde gegeben hat. Dieser Berg, auf dem er tatsächlich sein Fleisch und Blut austeilt. Das ist der Weg, den Jesus wählt zur Herrschaft und zur Rettung der Menschen. Ist dieser nicht mal mehr sitzende, sondern hängende Herr für uns mit unserer Prioritätensetzung attraktiv? Das ist überhaupt nicht. Wir lesen in Jesaja 53, er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Wie konnte das passieren? Wie ist es so weit gekommen? Was ist denn da falsch gelaufen? Hat Jesus den Menschen etwa kein gutes Angebot gemacht, sodass sie sich gegen ihn entschieden haben? Denn das haben sie ja aktiv getan. Genauso wie wir heute hatten auch sie damals die Wahl. Pilatus hat sie wählen lassen, wer leben und wer sterben soll. Jesus oder Barabbas. Und die Menge war sich einig und hat den Barabbas gewählt. In den meisten Kinderbibeln wird der Barabbas ja so dargestellt als böse, finstere, düstere Gestalt. Und ich habe mich immer gefragt, wie die Menschen so dumm sein konnten, diesen fiesen Räubertyp zu wählen. Und ich bin tatsächlich bei Josef Ratzinger darauf aufmerksam geworden, dass es wahrscheinlich eine ganz andere Gestalt war. In Markus und Lukas lesen wir, dass der Barabbas im Rahmen eines Aufstandes zum Mörder wurde. Das heißt, der Mann war offensichtlich an einem Aufstand gegen die unbeliebte Besatzungsmacht der Römer beteiligt. Der Typ ist also nicht passiv sitzen geblieben. Der ist aufgestanden. Der wollte was verändern. Der wollte das politische System umkrempeln. Die Machtverhältnisse im Heiligen Land korrigieren. Israel von der Fremdherrschaft der Römer befreien. Und dafür hat der Mann was riskiert. Der wurde sogar zum Mörder. Ist Römer zu töten überhaupt Mord? Die Römer sind schließlich der eigentliche Aggressor und der Feind. Ist ja eigentlich nur Totschlag. Also ihr seht, der Mann, der wollte was bewegen, verändern, Israel befreien und von dieser Besatzung und allem, was damit verbunden war, an Abgaben, an Hunger, an Not. Der Barabbas, der steht für konkrete Veränderung der Umstände, für ein besseres Leben. Und das nicht irgendwann, sondern heute, im Hier und Jetzt. Jesus, was ist dagegen dein Angebot? Und dann dieser Name, Barabbas, Barabbas. Heißt übersetzt Sohn des Vaters. Abba, das war der Name, den Jesus gebraucht hat, um mit seinem Vater im Himmel zu sprechen. Versteht ihr? Dieser Mann trägt diesen wunderbaren Gottestitel in seinem Namen. Der war durch und durch ein Messias-Typ. Der hatte sogar einen Messias-Namen. Das war ein alternativer Jesus. Vor Pilatus stehen also zwei Arten von Messias. Der eine steht für konkrete Weltverbesserung, für ein Aufstehen, ein Kampf gegen die Unterdrückung, für sichtbare Veränderungen im irdischen Alltag. Jesus, was ist dagegen dein Angebot? Was hast du dem entgegenzusetzen? Was bekommen wir, wenn du hier den Zuschlag erhältst? Was bringt's uns, wenn wir dich statt des Barabbas wählen? Wirst du auch aufstehen und die Herrschaft ergreifen? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Moment mal, Jesus, das ist dein Angebot? Einfach nur, dass du die Wahrheit bezeugst? Also sozusagen nur Worte? So wenig? Wir dachten, du würdest aufstehen und unser Leben verbessern. Im Gegenteil, da sprach er zu ihnen allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Zur Jesus Nachfolge gehört beides. Leidensgemeinschaft und Kreuzesgemeinschaft, genauso wie Auferstehungsgemeinschaft. Natürlich, Jesus ist in allen unseren Umständen mit drin. Wir dürfen ihn um alles bitten. Und manchmal verändert er die Umstände auch. Aber wir wissen es nicht, ob er im Einzelfall aufstehen und die Situation verändern wird. Aber was wir wissen ist, er will und er wird uns als der redende Herr begegnen, der uns die Wahrheit bezeugt. Denn dafür ist er gekommen. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er, Gott, durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Jesus, was ist dein Angebot? Es sind die Worte, die Gott uns in seiner Liebe, Macht und Weisheit schenkt. Worte der Wahrheit, die unser Herz retten und befreien. Worte der Reinigung, die auch in unserer Seele für klare Verhältnisse sorgen. Worte der Liebe, die unseren tiefsten Hunger stillen. Worte des Heils, Worte des Trostes. Worte, die aus dem Nichts alles schaffen können. Worte, die so stark sind, dass Gott dadurch sogar die ganze Welt tragen kann. Worte, bei denen der Energieerhaltungssatz nicht gilt, denn hier kommt was raus, wo nichts reingeht. Hier ist die Quelle alles Lebens und alles Seins. Jesu Angebot ist er selbst, das fleischgewordene Wort Gottes für uns Menschen in verdaubarer Gestalt. Die Gemeinschaft mit ihm und das in alle Ewigkeit. Jesu Angebot ist der Vater, dass wir durch ihn Gott, den heiligen, allmächtigen Gott, als unseren Vater persönlich kennenlernen dürfen. Welche Wahl trifft unser Herz? Wie beurteilen wir dieses Angebot? Ist es viel oder wenig? Ist es letztlich nicht alles, das maximal Mögliche? Es ist doch total krass, dass der allmächtige Gott tatsächlich mit uns redet und dass er es gerne tut, dass er sich freut, wenn wir kommen, um mit ihm zu reden, dass er uns zeigt, wie er ist, dass er uns in sein Herz schauen lässt, dass er uns mitteilt, wie er zu uns steht, dass er uns seine Pläne sagt, was er mit uns vorhat, was er mit der Welt vorhat. Und ja, er hat tatsächlich was vor. Er wird einmal kommen und er wird dann nicht alles einfach nur verbessern, sondern er wird alles neu machen. Aber bis dahin ist er der sitzende und redende Herr und deshalb gilt es auch für den Christus in uns. Kolosser 3, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Für mich ist das ein Schlüsselvers im Umgang mit dem sitzenden und redenden Herrn. Unser neues Leben ist eben noch verborgen. Das vergessen wir manchmal. Es ist noch verborgen, solange er sitzt. Es ist also noch nicht sichtbar, nicht greifbar, oft auch nicht erfahrbar, eben nicht im Schauen, sondern einzig im Glauben fassbar. Und das ist manchmal durchaus eine Not. Wir leiden manchmal dran, dass dieser Herr eben noch sitzt und unser Glaube auf Hoffnung beruht. Und es kann dazu führen, dass wir manchmal ihn schwer verstehen, seiner unsicher werden, im Glauben schwanken. Oder dass wir sein Sitzen kompensieren und die Dinge selbst in die Hand nehmen wollen und so ein bisschen nachhelfen. Es gibt durchaus diese Versuchung, dass wir im Sichtbaren das tun wollen, was Gott selbst noch nicht tut. Wir sehen das durch die ganze Geschichte, dass Menschen versucht haben, dem sitzenden Herrn nachzuhelfen und seine Herrschaft mit menschlichen Mitteln durchzusetzen. Im ganz, ganz Kleinen und Subtilen begegnet uns das manchmal sogar in unseren Kreisen. Zum Beispiel, vielleicht kennt ihr solche Zeugnisrunden, wo man sich erzählen soll, was man in der letzten Woche Großartiges mit Jesus erlebt hat. Und manchmal hat man ja auch was zu erzählen. Aber ganz ehrlich, ich saß oft schon in solchen Veranstaltungen und dachte, wirklich überzeugend ist es für mich alles nicht, sondern es wirkt wie ein verständlicher Wunsch, dass dieser Herr doch bitte nicht sitzen und reden, sondern aufstehen und in unseren Umständen handeln möge. Man traut sich dann gar nicht zu sagen, wenn das Entscheidende, was ich mit Gott erlebt habe, ist, dass er zu mir gesprochen hat und dass durch seinen Geist, sein Wort mein Leben auch erreicht hat, dass wir ihn besser kennengelernt haben. Das Entscheidende, was wir mit Gott erleben, es sind doch nicht die punktuellen Wunder. Ja, über die freuen wir uns auch. Aber das Entscheidende ist doch, dass er mit uns redet. Beispiele stehen so in der Gefahr, banal rüberzukommen, aber ich probiere es einfach mal. Ich hatte als Jugendlicher ein Aquarium und ich war stets bemüht, die Lebensumstände meiner Fische zu optimieren. Es gab schöne Verstecke, passablen Pflanzenwuchs meistens, optimale Wasserwerte, ausgewogene Ernährung. Aus Sicht meiner Fische war ich der King, war ich der Brotkönig, habe ich so manches Wunder vollbracht. Aber ich verrate euch, ich habe mit meinen Fischen nie geredet. Jetzt viele, viele Jahre später habe ich keine Fische mehr, aber 3 Kinder. Und tatsächlich will und kann ich viele ihrer Lebensumstände nicht optimieren. Aber eins will ich will jeden Tag mit ihnen reden. Ihr Lieben, wir sind nicht Gottes Haustiere. Wir sind seine Kinder und deshalb brauchen wir seine Worte. Wir leben davon, sie sind notwendig, sie sind nützlich, sie befreien uns, sie verändern uns. Wie gehen wir also mit dem sitzenden, redenden Herrn richtig um? Schauen wir uns Maria an. Sie macht's richtig. Sie sitzt bei Jesus und hört ihm zu. Denn da, wo er redet, da gehören wir hin, da ist unser Zuhause, da ist unser Lebensraum, in dem wir bleiben wollen. Da wollen wir uns innerlich niederlassen, da wollen wir unseren inneren Hunger stillen lassen. Da soll unser Leben sein Fundament haben, unser Herz seine Quelle, unsere Seele ihren Anker. Dieser Raum ist so umkämpft, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in meinem Leben ist es so. Es gibt so vieles, was wichtiger und dringender zu sein scheint. Aufgaben von ganz praktischer Relevanz, Angebote von ganz praktischem Nutzen, Dinge, die einen viel höheren Prioritätsanspruch haben. Dass Maria dennoch zu den Füßen Jesu sitzt, ist also alles andere als Faulheit, sondern sie hat den Kampf gegen das vermeintlich Nötige gewonnen. Sie hat erkannt, was ihr Innerstes wirklich braucht. Sie hat Kurzfristiges niedriger priorisiert als Ewiges. Sie hat das gute Teil gewählt. Sie hat sich für die Worte Jesu entschieden und damit für ihn selbst und in ihm für den Vater. Und deswegen, ihr Lieben, möchte auch ich euch heute Abend ermutigen, ganz einfach und schlicht, bleibt bei Jesus sitzen. Hört diesem redenden Herrn zu. Esst, bewahrt und bewegt seine Worte. Gebt den Kampf um diese Priorität nicht auf. Geht zurück in diesen euren Lebensraum, wenn ihr nicht mehr drin seid. Wohin sonst sollten wir gehen? Ich komme zurück zur Ausgangsfrage. Ist Sitzen also tatsächlich besser als Stehen? Kommt drauf an, wo wir sitzen. Es ist sogar ganz entscheidend, wo wir sitzen. Sitzen ist überhaupt nicht gut, wenn wir an der falschen Stelle sitzen. Wir kennen doch Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Wenn man das liest, könnte man natürlich die Frage stellen, ja, sollen wir uns jetzt abschotten und am besten alle auf die Lahö ziehen? Die Antwort haben wir schon in der Tageslosung gehört. Jesus hat sie gegeben und gesagt, Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Und die gleiche Antwort gibt auch Paulus im 1. Korintherbrief. Ich habe euch vor dem Umgang mit Menschen gewarnt, die ein unmoralisches Leben führen. Dabei dachte ich natürlich nicht an Menschen, mit denen ihr zwar in dieser Welt zu tun habt, die aber Gott nicht kennen. Wenn ihr den Kontakt mit allen vermeiden wolltet, bliebe euch nichts anderes übrig, als die Welt zu verlassen. Es geht also nicht darum, dass wir keinen Kontakt pflegen mit Menschen, die unseren Glauben nicht teilen oder nach anderen Werten leben. Das sehen wir ja am eindrücklichsten bei Jesus selbst, wo der überall saß, sehr zur Verwunderung der Frommen. Das dürfen wir auch. Trotzdem muss ich prüfen, wo ich mich innerlich niederlasse. Denn statt mich niederzulassen, ist es oft eher dran, in einer innerlich stehenden und dienenden Haltung zu bleiben. Wir stehen mitten in der Welt, in der Arbeit, in Vereinen, überall. Aber wir sitzen da nicht. Und natürlich, wenn man so mittendrin steht, besteht die ganz normale Gefahr, dass man sich auch innerlich niederlässt. Und das passiert oft ungewollt, unbemerkt. Sehr eindrücklich sieht man das in der Passionsgeschichte beim Petrus. Ihr erinnert euch, gerade war Jesus verhaftet worden und Petrus hatte die allerbesten Absichten. Er wollte seinem Herrn folgen. Aber die Nacht war so kalt und dunkler als jede Nacht, die er zuvor erlebt hatte, auch geistlich. Und er versprach dieses Kohlefeuer, ein kleines bisschen Wärme, ein bisschen Trost, ein wenig Linderung seines Schmerzes. Laut Lukas saß der Petrus eine Stunde an diesem Kohlefeuer inmitten der Knechte, die Jesus abgeführt haben. Dreimal hat er ihn in dieser Zeit verraten. Und am Ende wurde die Nacht für ihn noch dunkler und noch bitterer. Nein, diese Kohlefeuer sind der falsche Ort für uns, um sitzen zu bleiben. Und trotzdem, so wie Petrus, kann es uns ganz schnell selbst ergehen. Und oft merken wir es erst gar nicht. Uns passiert eher schleichend, dass wir uns innerlich an falschen Orten niederlassen. Wir gewöhnen uns an bestimmte Medieninhalte, etablieren einen Umgang mit Medien, der uns in Abhängigkeiten führt, kultivieren unheilige Gedanken über uns oder über andere, verlieren die Sensitivität gegenüber unseren unguten Mustern, nehmen das Schlechte in unserem Leben nicht mehr wahr, lassen uns füllen und anstecken von leerem Gerede, von Aufgeregtheit, fallen in innerliche Schwerhörigkeit und Faulheit, den geistlichen Tiefschlaf und nehmen den Mief des Todes vielleicht gar nicht mehr wahr. Und vielleicht können wir gar nicht mehr aufstehen, weil wir innerlich wie gelähmt sind. Was hilft uns dann? Was hat Petrus geholfen? Es war der Blick von Jesus, der ihn an seine Worte erinnert hat. Und diese Erinnerung brauchen wir auch. Dürfen wir uns auch immer wieder gegenseitig geben. Wenn Jesus sein Steh auf spricht, dann ist es stärker als alle Lähmungen, sogar stärker als der Tod. Paulus schreibt, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Ist Sitzen gut? Kommt ganz drauf an, wo. Zumindest ich brauche permanent die Klärung, wo ich sitze. Ich stehe, ich arbeite, ich lebe in der Welt. Und ganz klar, die Welt hinterlässt ihre Spuren. Und so schnell bleibe ich an Orten innerlich hängen, die für mich nicht gut sind. Und deswegen ist das Thema des Abends tatsächlich zu meinem Thema der letzten Monate geworden. Ich will mich darin üben, immer wieder aufzustehen, wenn ich mein Herz an falschen Orten sitzen finde. Denn ich muss da nicht sitzen bleiben. Und deshalb ermutige ich auch euch heute Abend, ganz praktisch, kläre und prüfe, wo du sitzt, wo dein Herz ist, wo deine Gedanken sind, was dich bewegt und umtreibt, beschäftigt, bestimmt. Steh auf, wo du nicht hingehörst, äußerlich oder innerlich. Wir müssen an den Kohlefeuern dieser Welt nicht sitzen bleiben. An Orten, die nicht gut für uns sind, wo wir niemals satt werden. Wir dürfen jederzeit zurückgehen in unseren Lebensraum zu Jesus. Wir dürfen einfach zurückgehen. Wir dürfen es wieder zu unserer täglichen Übung und Gewohnheit machen, bei ihm zu sitzen und sein Wort zu essen. Da, wo Maria sitzt, zu den Füßen von Jesus, da gehören wir hin, da ist unser Zuhause. Diesen Lebensraum, den wollen wir immer wieder suchen und bewahren. Dort wollen wir bleiben. Wohin sonst sollten wir gehen? Und natürlich, es geht dabei überhaupt nicht um die Körperhaltung. Ich kann bei Jesus sitzen, während ich im Auto bin, während ich in der Küche stehe, während ich spazieren gehe. Es geht nicht um die Körperhaltung, sondern um meine Herzensposition. So viel also zum Sitzen und zur Maria. Schauen wir uns noch die Martha an. Wie sieht sie nun mit dem Stehen aus? Was tut denn der gute Knecht, der auf seinen Herrn wartet, dass er aufsteht? Sitzt er faul in der Ecke und chillt? Nein, der chillt überhaupt nicht, sondern er steht im Dienst. Und wie sieht dieser Dienst aus? Ganz unterschiedlich, je nachdem, was wir für Gaben und Aufgaben haben. Ein Aspekt aber wird von Jesus besonders hervorgehoben. Der gute Knecht gibt den anderen Knechten Essen. Matthäus 24, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Bei dieser Speise geht es, das haben wir jetzt ein paar Mal schon betont, natürlich eben nicht nur um Essen für den Körper, sondern auch um Nahrung für den inneren Menschen, das Wort Gottes. Der gute Knecht hört also nicht nur das Wort und ernährt sich selbst davon, sondern er teilt es auch aus. Beim guten Knecht gehört beides untrennbar zusammen, hören und reden, Input und Output. Jesaja 50 heißt es, Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Wir sehen, dieser gute Knecht hört, aber er behält das Gehörte nicht für sich, er gibt es weiter. Er will nicht nur selbst satt werden, sondern es ist sein innerstes Anliegen, dass auch die anderen satt werden. Der gute Knecht betet deshalb auch, unser tägliches Brot gib uns heute und nicht mein tägliches Brot gib mir heute, das, was ich brauche, was mir hilft, sondern unser tägliches Brot gib uns heute. Paulus schreibt in Kolosser 3, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Wie kann das denn ganz praktisch aussehen? Ganz, ganz unterschiedlich natürlich, aber den Freunden möglichst praktischer Anwendung möchte ich gerne ein konkretes Beispiel sagen. Ein Hauskreis ist ein super Rahmen dafür, denn es gelingt ja nicht allen von uns, die Gemeinde mit mehreren hundert Mitgliedern gleichermaßen im Blick zu behalten. Es ist schon okay, wenn wir uns auf eine Gruppe von Menschen in besonderer Weise verbindlich fokussieren, natürlich ohne die anderen auszublenden. Jesus hat es mit seinen Jüngern auch getan. Bei Gott gibt es durchaus Gruppen, weil wir Menschen nun mal so funktionieren. Aber ganz egal, ob die Gruppe, ein Hauskreis, eine Gemeinde, eine Familie, ein ganzes Volk oder welche Körperschaft auch immer ist, die Gruppe ist nie zum Selbstzweck da. Zum einen gibt sie natürlich denen, die drinnen sind, einen Raum zum Leben, zum Hören, zum Dienen, aber sie soll auch Segens- und Lebensvermittler für die anderen sein. Gebt ihr ihnen zu essen, hat Jesus seinen Jüngern bei der Speisung der 5000 gesagt. Deshalb bitte, schließen wir unsere Hauskreise nicht vor Menschen, die auch Hunger haben. Und natürlich, es gibt viele weitere Formate und Räume, wo wir uns gegenseitig Nahrung geben können, außer Hauskreisen. Die unterschiedlichsten Freizeit- und Dienstgruppen am Sonntagvormittag, über Telefon, E-Mail, die Lahö-App natürlich, unseren WhatsApp-Status, was auch immer zu uns passt oder unser Raum ist, wir dürfen es nutzen, um den Christus im anderen zu stärken und ihm Nahrung zu geben. Und dabei machen wir es wie Jesus. Auch wenn wir die Priorität des Wortes Gottes erkannt haben, verlieren wir die ganz praktischen, alltäglichen Bedürfnisse des anderen nicht aus den Augen. Es gehört zusammen. Es gibt ja so viele Bibelstellen im Neuen Testament, wo es ums praktische Helfen geht. Ich pick einfach nur zwei raus jetzt aus Jakobus. Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was hilft ihnen das? Oder noch schärfer, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist's Sünde. Der gute Knecht behält also alle Bedürfnisse seiner Mitknechte im Blick. Die ewigen Unsichtbaren genauso wie die alltäglichen und irdischen. Wollen wir in dieser Hinsicht gute Knechte und Mägde sein? Knechte und Mägde, die auf das Aufstehen und Kommen ihres Herrn warten, die bei ihm sitzen, sein Wort essen, es nicht für sich behalten, sondern teilen und gleichzeitig ganz praktisch füreinander da sind? Martha, was du machst, ist eigentlich richtig gut. Du gibst dem Christus und seinen Knechten Essen. Stark. Ich bin nur nicht sicher, aus welcher Motivation du das tust. Was ist dein Herzensanliegen dabei, deine Absicht? Aus welchem Grund investierst du dich? Willst du wirklich, dass die anderen satt werden? Alle? Auch die Schwester, die dich nervt und über die du dich ärgerst? Pass auf, Martha, du kannst andere nur satt machen, wenn du selbst isst. Du kommst um die Notwendigkeit des Hörens nicht herum. So schnell sitzt unser Herz am falschen Ort. Und so schnell vergessen wir, dass unser Herr tatsächlich aufstehen wird. und das geht nicht gut. Der böse Knecht, wenn aber der böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen, dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Der böse Knecht, der nicht mehr mit dem Aufstehen und Kommen seines Herrn rechnet, fängt also an, die anderen Mitknechte zu schlagen. Er sieht nicht mehr den Christus im anderen, er kennt im anderen nicht mehr seinen Bruder, seine Schwester, sondern er sieht die äußere Hülle, die Performance, die komische Art, das unverständliche Verhalten, die Fehler, die Versäumnisse. Und dann ist auf einmal das Entscheidende im Zwischenmenschlichen, in Gemeinde, Familie, Nachbarschaft, nicht mehr, dass wir gemeinsam auf Jesus warten, sondern wie der andere sich gibt, was er tut oder nicht tut, was er sagt. Und unsere Motivation ist nicht mehr, dem anderen Nahrung zu geben, ihn zu stärken, zu ermutigen, näher zu Jesus zu bringen, sondern ganz andere Dinge rücken in den Fokus. Der hat mich so falsch behandelt und sich nicht mal entschuldigt. Die hat mich so verletzt. So wie die sich gibt oder verhält oder was sie sagt und tut. Dann kämpfen wir nicht mehr den guten Kampf des Glaubens, sondern wir kämpfen gegen Fleisch und Blut, gegen Brüder, Schwestern, Ehepartner. Und Logo, dann verändert sich auch unser Reden und das, was wir austeilen. Es wird leer oder vielleicht sogar giftig, verletzend. Es spendet kein Leben, es macht niemanden satt. Ihr Lieben, ganz, ganz konkret, was verbreiten wir in den Räumen, in denen wir uns bewegen? In Gemeinde, Nachbarschaft, Familie, Beruf, im digitalen Raum? Lasst uns prüfen, welche Themenschwerpunkte wir dort setzen, was wir dort einbringen und austeilen. Wie kann denn der Dienst der Martha, wie kann unser Dienst Menschen wirklich satt machen? Wie bei der Speisung der 5000. Wir sitzen bei Jesus und wir hören ihm zu. Und wir legen unsere Ressourcen, unsere Gaben, unsere Gedanken, unsere Worte in seine Hände und erlauben, dass er sie zerbricht. Und wenn er sie uns zurückgibt, dann teilen wir es einfach aus. Alltägliches Brot für den irdischen Leib und Brot des Lebens für den inneren Menschen. Wir sind einfach dabei und machen mit, wenn Jesus Menschen satt macht. Heute Abend, morgen, übermorgen. Und das Coole ist, wir sind auch dann dabei und machen mit, wenn er einmal aufstehen und kommen wird und die Herrschaft übernehmen wird und tatsächlich allem Hunger ein Ende machen wird. Ich möchte beten. Herr Jesus, alle Augen sehen auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst, zur rechten Zeit. Und du tust deine Hand auf und sättigst alle. Und du tust es gerne. Und deswegen kommen wir mit unserem ganzen Hunger und allem Mangel und allem, was in unserem Leben ist, zu dir, breiten es vor dir aus, danken dir, dass du uns siehst und dass du viel tiefer siehst als wir. Wir sind oft so kurzfristig und kurzsichtig und sehen nur das Nächste, was wir brauchen. Du hast so viel mehr für uns. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist, um uns die Ewigkeit zu schenken, um uns die Gemeinschaft mit dir zu schenken, um uns den Vater zu schenken. Danke, dass wir dich haben, dass du dieses geniale Angebot uns gemacht hast und dass wir es annehmen durften. Und wir danken dir auch, dass es nicht das Ende ist, sondern dass du tatsächlich kommen wirst und dann nicht nur ein bisschen optimieren wirst. Nein, du wirst alles ganz neu machen und wunderbar machen. Darauf freuen wir uns, Herr Jesus, und wir bitten dich, komme bald. Amen.